Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Input.
Musik gibt es, seit es Mensch gibt. Sie gehört zu uns. Warum und wie wirkt sie eigentlich auf uns? Input ergründet die Kraft der Musik. Wir gehen ins Tonstudio, finden heraus, wie die Popsongs gebaut sind, dass sie in uns eine Wirkung haben. Wir treffen einen Hirnforscher, der sagt, dass Musikmachen unser Hirn verjüngt. Und eine Psychologin, die dafür kämpft, dass schon kleine Kinder musikalisch gefördert werden. Kraft der Musik. Am Mikrofon die Caroline Türkauf.
Man kann sich wie nicht wehren. Es ist auf eine Art subversiv. Es schleicht einem so ins Ohr rein und plötzlich hockt man dort rein.
Musik hören ist emotionales Erleben.
Tut Singen helfen, die Wörter zu bilden und tut Singen helfen, die Sprache voranzubringen. Und ich glaube das schon.
Die Struktur des Gehirns von Leuten, die sich viel mit Musik beschäftigt haben, sieht anders aus. Dadurch lassen sich auch dann bestimmte verlangsamte Alterungsprozesse erklären.
Bis zu einem gewissen Punkt sind wir musikabhängig. Es wäre nämlich auch interessant, wenn es mal 3 Monate überhaupt keine Musik mehr gäbe. Nie, nicht, nichts, kein Ton. Ich glaube, das wäre der absolute Killer.
Der S3 Input.
Wo Mensch ist, ist Musik. Seit es Mensch gibt, gibt es Musik. Unsere Ur-Ur-Urahnen haben sogar Musik gemacht, bevor sie geredet haben. Das sagt Musikpsychologin Stefanie Stadler.
Musik ist sehr alt, hat schon immer zu den Menschen gehört. Es kommt einfach darauf an, was man unter Musik versteht. Aber es ist so, dass Menschen, bevor sie untereinander mit Sprache kommuniziert haben, muss man sich vorstellen, die haben einander Signal gegeben, wo mehr ein Singsang war. Weil Singen ist einfach einfacher als Wörter artikulieren.
Unsere Urahnen haben sich angesungen, bevor sie miteinander reden konnten, weil das einfacher war. Aber auch als die Stimmbänder von unseren Vorfahren ausgereift waren, haben sie nicht aufgehört mit dem Singen. Musik gehört zu unserem Alltag. Schon vor Zehntausenden von Jahren haben die Menschen auf kleinen Flöten gespielt. Schon immer hat es die Menschen aus den verschiedensten Gründen zu den Klängen angezogen.
Die Funktion von Musik für Menschen ist sehr vielseitig. In erster Linie ist es ein gemeinsames Spiel. Und durch das kann man Emotionen und Stimmungen regulieren. Man lässt sich auf einen emotionalen Zustand ein, indem man mit anderen die gleiche Handlung ausführt. Das heisst, man entwickelt Gemeinschaftsgefühl und eben ein Spiel zusammen, wo man Spass und Freude hat und alles kann vergessen, weil einem das in die Bann nimmt. Man konzentriert sich und lässt sich darauf ein.
Also gesellschaftlicher Kit, dann Musik letztlich?
Auf jeden Fall. Das ist eine Funktion. Die andere ist ganz generell Emotionen regulieren. Wenn man Musik macht, kann man andere Stimmungen in sich erzeugen und auch in anderen Leuten. Also man kann Emotionen beeinflussen. Und das wird natürlich immer wieder gemacht. Das ist eine der wichtigsten Funktionen von Musik. Und auch einen Bezug herstellen zwischen sich selber und anderen Leuten. Man kann mit Musik Ideen darstellen und Zustände darstellen, die man mit Sprache oder anderen Mitteln nicht kann. Von daher ist Musik einmalig in der Hinsicht, dass man etwas darstellen kann mit Mitteln, die sonst anders nicht möglich ist.
Musik kann viel, das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken und auch ein Instrument der Macht sein, weil man andere mit der Musik beeinflussen kann, aufpeitschen kann. Ein gutes Beispiel dafür ist die Marschmusik im Krieg. Musik kann viel, schon immer. Einen grossen Unterschied aber gibt es in der Geschichte der Musik, dass wir im Gegensatz zu unseren Ur-Ur-Urahnen nämlich weniger selber Musik machen, dafür mehr Musik konsumieren, Musik hören. Wie aber muss die Musik gemacht sein, damit wir sie hören? Wie funktioniert die Mechanik der Musik? Wie baut man die Klänge, damit sie überhaupt Kraft haben? Das finden wir jetzt raus. Wir gehen ins Tonstudio.
Wir sind im Tonstudio vom langjährigen, erfolgreichen Zürcher Musikproduzent Thomas Fessler. Es liegt versteckt in einem Zürcher Hinterhof. Der Weg hierhin haben schon viel gefunden. Der Thomas Fessler hat der Michael von der Heide entdeckt, mit Plüsch seiner 77 Bombay Street geschafft, als letztes gerade die neue Platte von der Love Bugs produziert. Es gibt Tage, da schafft er hierhin bis zu 14 Stunden in diesem Klanglabor. Tüftelt, bis der Song so gebaut ist, als er rund ist. Und das ist Knochenarbeit, denn es gibt kein Patentrezept für den perfekten Song.
Es gibt Leute, die behaupten, zu wissen, wie der Hit funktioniert. Oder dann auch finden, das gibt einen Mega-Hit, weil der hat die und die und die Komponenten, die nämlich Lady Gaga und Madonna und der Bruno Mars und auch schon gehabt haben letztes Jahr. Darum muss es ja dann funktionieren. Und das ist ein Trugschluss. Und meistens sind das die Sachen, die am meisten scheitern. Also ich sage jetzt mal, die ganzen Music-Star-Sendungen auf der ganzen Welt, die haben eigentlich selten einen Künstler hervorgebracht, der dann Bestand gehabt hat durch seine Eigenheit oder weil er speziell aufgefallen ist. Und dort hat man oft so in die Rezeptur versucht, reinzubringen.
Ein Rezept für den perfekten Song gibt es also nicht. Es gibt aber verschiedene Bausteine, die einen guten Song auszeichnen. Und an denen fehlt der Thomas Fessler eben mit der Künstlerin in seinem Studio. Zum Teil stundenlang. Und die Bausteine, die schauen wir uns jetzt genauer an. Ein davon ist, als Lied nicht wie eine Kopie von einem anderen Lied, sondern als eigenständiges Kunstwerk, authentisch sollte überkommen.
Wenn das Gefühl wirklich echt ist und nachvollziehbar echt, also glaubwürdig, dann kommt man schon auf den Punkt, wo man merkt, da funktioniert der Song. Das muss man einfach merken. Funktioniert der Song, funktioniert es mit dem Gefühl, funktioniert der Künstler, der singt, auch zum Song, belügt er sich dort selber oder versucht er etwas zu spielen, was auch funktionieren kann. Schauspieler spielen auch eine Rolle. Aber man muss sich dessen einfach ein bisschen bewusst sein.
Wenn belegt sich denn jetzt bei Ihnen ein Musiker im Studio? Also wenn merken Sie das? Oder können Sie Beispiele geben, für was Sie das Gefühl haben, das ist jetzt nicht echt?
Man merkt es immer beim Gesang aufnehmen. Wenn der Künstler vor dem Mikrofon steht, dann muss er eine Art alles preisgeben. Also er muss sich in die Lage, Situation versetzen, wo das Gefühl unmittelbar muss transportiert werden. Und man kann dann nicht einfach sagen, ja, man schraubt dann noch ein bisschen umeinander, die Technik hilft dann da und alles. Es muss eine Einheit geben. Wenn man dann vor dem Mikrofon steht und anfängt zu singen und ein gebrochenes Herz besingt und merkt, eigentlich ist der jetzt gerade frisch verliebt und das gebrochene Herz haben wir eigentlich so weit weg, dann spürt man das natürlich extrem beim Aufnehmen. Und dort muss man halt manchmal auch sagen, ja, jetzt muss ich einfach nochmal zurückbesinnen auf den Moment, wo das so war. Und sonst überzeugt es nicht. Und ich würde sogar sagen, auch wenn jemand auf Chinesisch singt, es geht mir wirklich ans Leben, weil unsere Liebe kaputt ist, dann könnte ich glaube sogar dann noch unterscheiden, ob es wirklich so meint oder ob es nur einfach so flach daherkommt.
Wenn Sie jetzt gerade Chinesisch ins Maul nehmen, dann ist es ja wirklich eigentlich losgelöst vom Inhalt denn von der Wort, weil Sie verstehen ja kein Chinesisch.
Nein, ich verstehe kein Chinesisch.
Dann geht es ja vor allem um das Gefühl, das über die Melodie denn oder über den Klang von der Stimme auch transportiert wird.
Ja, total. Es ist die Energie, oder, wo in der Musik liegt. Also die Melodie hat eine Kraft, ist klar. Die Komposition muss schon eine Kraft haben. Und der Sänger ist erkennbar durch seine Stimme, aber auch durch seinen Ausdruck. Ist Verzweiflung drin, ist Gleichgültigkeit, ist er total verträumt, was auch immer. Aber das spürt man ja trotzdem. Wir hören ja auch viel italienische Musik und viel spanische Musik und wir verstehen oft kein Wort. Und trotzdem beschleicht mich ein Gefühl. Ich glaube zu wissen, der singt glaube ich, über das. Und das fällt mir dann ein.
Die Musiker müssen alles geben, authentisch sein, meinen, was sie singen, müssen in ihrer Musik innen sein. Nur dann kommen sie bei uns innen an, macht in uns innen etwas. Entsprechen die vor dem Mikrofon nur den gängigen Schönheitsideal, merken wir das ziemlich schnell und sie fallen auf die Nase. Das ist die Meinung vom Zürcher Musikproduzent Thomas Fessler. Der Musiker allein und seine Persönlichkeit reichen aber nicht, um in uns hineinzuwirken. Es braucht noch weitere Bausteine, für das unser Song einfährt. Der Thomas Fessler hat gerade vorher von der Energie geredet, die Musik hat. Förderband von dieser Energie ist der Beat.
Ganz bekannt ist mir schon Led Zeppelin. Der Beat ist x-fach gebraucht worden als Loop. Also wo man dann so in der Mitte 90er Jahre, wo all die Loop-Geschichten gekommen sind. sind plötzlich einige Songs hineingekommen, die genau diesen Loop oder die zwei Tage das Schlagzeug-Intro schon benutzt haben, weil es einfach, der hat schon so einen Druck und so einen Drive, den dann viel braucht haben, als zum Drunterlegen. Weißt du, plötzlich ist dann auch viel gekommen. James Brown hat auch so Sachen gehabt, die dann gerade so im Funk immer wieder vorgekommen sind.
Rhythmen, die einfahren und sich darum in die Musikgeschichte einbrennen, die darum immer wieder gebraucht werden, weil sie eine sichere Nummer sind. Aber auch das, der Rhythmus und ein authentischer Musiker lernen noch nicht, um uns komplett in andere Sphären zu versetzen. Für wirklich gute Musik braucht es noch die richtige Harmonie. Das heisst, da gehört Mienen so gebaut sein, dass sie sich nicht reiben. Und wie auch beim Beat gibt es bei der Harmonie Sachen, wo man davon ausgehen kann, dass sie einfach schon mal funktionieren. Wie das Blues-Schema, das gerade einmal mit drei Akkorden auskommt. Es gibt aber auch in der Popmusik viele Schemen, Akkordmuster, die egal in welcher Tonart man ist, immer die gleichen Abstände zwischen den Tönen haben. Muster, die so enorm gut funktionieren.
Das hat übrigens, genau, habe ich mal gesehen auf dem Netz, hat jemand das zusammengestellt, ich glaube sogar eine Band, die aus vier Akkorden, immer die gleichen vier Akkorden, quasi alle Hits bewältigt hat. Also man sieht einfach, wie viele Songs in der Popmusik aufgrund von vier Akkorden funktionieren.
Hunderttausende von Hits, die immer mit den gleichen vier Akkorden auskommen. Genau, ihr habt richtig gehört. Herausgefunden hat das die australische Comedy-Band Axis of Awesome. Und schon beugt sich der Thomas Fessler über die vielen Knöpfe von seinem richtigen Mischpult, schnappt sich mit der Hand die Computermaus, geht auf die YouTube-Seite von der Axis of Awesome. Die gibt es übrigens auch bei uns auf rs3.ch. Und schon spielt uns der Thomas Fessler vor, wie das tönt hat in dieser Show, wo die drei Musiker im Publikum aufgezeigt haben, dass sie bis jetzt keinen Hit gelandet haben, weil sie eben kein Lied lanciert haben, das auf diesen vier Akkorden aufgebaut ist.
We are the Axis of Awesome. We've been a comedy rock band for close to 40 years now. And all that time we've never had a hit. And
yeah, but you guys know why. Because we never wrote a four-chord song. All the greatest hits from the past 40 years just use four chords. Same four chords for every song. It's dead simple to write a pop hit.
Just four?
Yeah, these four. Here. One, two, three, four chords.
You can take those four chords, repeat them, and pump out every pop song ever. Is that what you're saying?
Yeah.
Fuck off.
Just listen. Do you recognise this?
That is Don't Stop Believing by Journey.
It's a great song.
Very original.
There's a few more
song.
That fit. Check it out.
My life is brilliant, my love is pure. I saw an angel, of that I'm sure.
Well, that's just two songs that are similar. That's
forever
not
young.
Three
I
songs.
I wanna be forever young. This is the way you left me. I'm not pretending. No love, no hope, no glory, no happy ending. 'Cause you were amazing.
Das ist noch beängstigend irgendwie, nicht?
Ja, ich finde es... Nein, ich finde es überhaupt nicht beängstigend. Ich finde es erstaunlich, wie viele Melodien einem da hängen bleiben. Es sind Harmoniefolgen, die einfach eine Grundlage liefern, wo so viel möglich ist. Und natürlich auch eine gewisse Zugänglichkeit ermöglichen. Das ist natürlich schon so. Und das kann man vielleicht wirklich dann, könnte man sagen, dort ist die Leitplanke. Man sagt mir auch oft, keep it simple. Also ein Popsong, der dann wahnsinnig viele Akkorde drin hat und irgendwie fast, ich sage jetzt mal, vielleicht ins Jazzige oder so reingeht, wo so komplex wird, dass man es nicht mehr nachvollziehen kann. Ein Musiker kann das schon nachvollziehen, aber ein Nicht-Musiker, der quasi darauf angewiesen ist, dass er Melodien überkommt, wo er auch kann, eben blöd gesagt, unter der Dusche pfeifen, dann kann er das überhaupt aufnehmen. Und sonst steht er vor einem Berg von Noten und Akkorden, die für ihn unzugänglich bleiben. Also man hat eine vertraute Harmoniefolge und hat dann aber jedes Mal doch wieder eine neue Melodie aus diesen sieben gleichen Tönen. Natürlich kombiniert mit den Worten, das muss man extrem unterstreichen. Wenn es nur Instrumentalmusik wäre, würde ich meinen, wäre Gesetzmäßigkeit recht anders. Und das ist ja auch ausgekostet worden in der ganzen Klassik, also im Jazz. Also da hat man ja alles wahrscheinlich ausgelotet, was es ausgelotet gibt. Und die Kombination von diesen Sachen, darum sage ich eben, die Harmonien sind der Träger für Melodien und für die Sprache.
Für einen Popsong mit Potenzial, für einen Hit, müssen Akkorde also eingängig, simpel sein. Also, als man die Melodie und auch das Wort kann gut drüber legen. Und da wären wir schon beim nächsten Baustein für ein Musikstück, das Popgeschichte schreibt. Die Melodie und Wort müssen am besten so sein, dass sie sich in unser Hirn einbrennen. Tucklein ist das, sagt Thomas Fessler.
Der ganze Textflow, der dann drüber gelegt ist, das macht eigentlich den Hook ein bisschen aus. Das, was einem dann auch bleibt. Ein Satz oder ein Wort, das nicht so, wie vielleicht in diesem Zusammenhang noch nicht so verbraucht ist.
Barbra Streisand.
Kombiniert mit einem Musikstil und einem Beat, der dann das Ganze so einfach originell erscheinen lässt und es dann auch ist. Das brennt sich bei uns ja ein. Das sind ja dann auch quasi die Hits.
So Hooklines, Kernsätze oder Wort über eine süffige Melodie gelegt, ist häufig der Refrain oder ein Teil vom Refrain. Hooklines haben den Ohrwurm-Effekt. Sie schwirren in uns um und kommen meistens dann führen, wenn wir entspannt sind und um uns herum keine Musik ist. Das hat ein amerikanischer Psychologe herausgefunden. Die meisten von der Hookline sind natürlich die Beatles. Beatles haben Musikgeschichte geschrieben, ein Ohrwurm nach dem anderen produziert. Aber, sagt unser Musikspezialist Thomas Fessler, die Beatles haben auch viel dafür gemacht, dass sie sich nicht abgenützt haben.
Es zeigt mir einfach immer wieder, man muss extrem offen sein, auch für Neues. Die haben ja auch wahnsinnig viel Einfluss um sich herum gehabt und alles ausprobiert. Und das finde ich eigentlich faszinierend. Und ich finde es manchmal auch komisch, dass man sich auch so einschränken lässt, eben so einen Musikstil oder eine Schubladisierung. Und ich finde jetzt gerade beim Songwriting oder beim Transportieren von Gefühlen muss man das eben auch ausprobieren und sagen, okay, jetzt da schaffe ich es nicht, dem so ausdrucksfrei, jetzt probiere ich halt mal den Weg und nehme mal vielleicht das Instrumentarium dazu oder so einen Beat oder irgendwie einen ganz brutalen Lärm, wo kein Mensch fast verträgt, aber irgendwie trotzdem dann funktioniert als im Kontext, oder? Als quasi Gegensatz, Kontrast machen und so.
Und in all dem sind die Beatles Meister gewesen. Ausprobieren ist ein weiterer Baustein, von dem ein Musikstück auch wirklich funktioniert, wirklich etwas in uns innen auslöst, sagt der Zürcher Musikproduzent Thomas Fessler. Wenn die Musik nur ein Ohrwurm ist, nur eingängig ist, nützt sie sich schnell ab. Dann verleidet sie eben unsere Ohren. Sagt der Mann, der einen Kopf hat, der tausende von Lieder drin rumspucken, der sagt, dass die Musik, die mehr als Eintagsfliegen ist, davon lebt, dass sie überrascht, wie das Leben. Und trotzdem nicht ohne guten Beat und eingängige Harmonie auskommt. Der Thomas Fessler hat viel über die Wirkung der Musik nachgedacht. Musik ist sein Leben. Ein Leben ohne Musik kann er sich nicht vorstellen. Für niemals.
Bis zu einem gewissen Punkt sind wir musikabhängig. Es wäre nämlich auch interessant, wenn es mal 3 Monate überhaupt keine Musik mehr gäbe. Nie, nicht, nichts, kein Ton. Nicht im Lift, nicht im Warenhaus, nicht aus dem Radio. Nie, nicht, einfach keine Musik. Ich glaube, das wäre der absolute Killer. Also ich glaube, die Menschheit würde wahrscheinlich irgendwie, also das wäre ein massiver Entzug. Weil man sich so gewöhnt hat, dass Musik immer als, teilweise natürlich als Nebengeräusch, aber trotzdem, es vermittelt immer Informationen, es vermittelt Gefühle, es vermittelt gewisse Geborgenheit. Ich glaube, darum hört man auch viel Musik, man hockt zuhause und es ist einfach totenstill, kein Mensch rum, es läuft nichts. Was macht man zuerst? Man schaltet das Radio an, man hört Musik. Und wenn dann das fehlen würde, wenn einfach kein Zugang mehr zur Musik da wäre, das wäre recht dramatisch.
Warum aber ist das so? Warum kann Musik, wenn sie gut gemacht ist, uns Gefühl der Geborgenheit vermitteln? Das finden wir gerade als nächstes raus. Wir treffen einen Hirnforscher, der aufzeigt, was die Musik in uns innen macht und warum sie wie eine Droge wirkt. Zuerst aber ein Stück Musikgeschichte. Ein von diesen unzähligen Hits, der genau mit den immer gleichen 4 Akkorden auskommt. Die Alphaville mit «Forever Young». Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst.
are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman.
Eingängige Harmonie, süffiger Hook und ein Beat, der bewegt. Das macht gute Musik aus, macht Ausklang, Emotionen. Macht, dass wir je nachdem plötzlich gute Laune haben. Am liebsten würden einfach losgumpen. Warum ist das so? Warum wirkt Musik auf uns? Was stellt sie mit uns an? Das finden wir jetzt raus. Wir gehen zu den Hirnforschern.
Der S3 Input.
Wir treffen den Neurowissenschaftler Martin Meyer von der ETH Zürich. In seinem hellen Büro liegen quasi als Beweis von seinem Arbeiten viele Hirne herum. Aus Plastik, versteht sich. Er ist begeistert von dem, was Musik in uns innen alles auslösen kann. Musik löst viel, viel mehr als Wörter aus, sagt der umtriebige Wissenschaftler. Und schon nimmt er seine Hirne in die Hand und beschreibt genau, wie die Musik eben anders wirkt als Wörter.
Wir wissen, dass Sprache, wenn sie über den Hörsinn transportiert wird, wenn man also gesprochene Sprache hört, ganz bestimmte Teile in den beiden Hirnhälften des Menschen aktiviert. Ich zeige Ihnen das jetzt mal hier anhand dieser Hirnmodelle. Ich habe jetzt also hier jeweils eine rechte und eine linke Hirnhälfte in der Hand. Das sind wunderschöne Silikonmodelle hier. Und wenn ich Ihnen jetzt hier diese große Furche zeige in der Seite, die sogenannte sylvische Fissur, dann können Sie sich vorstellen, dass also die Sprachareale hier um diese sylvische Fissur in der linken, aber auch in der rechten Hemisphäre angeordnet sind.
Das ist ein relativ begrenztes Gebiet denn?
Das ist ein relativ begrenztes Gebiet, wenn man es von der Oberfläche heraus betrachtet. Musik unterscheidet sich jetzt massiv von Sprachverarbeitung dadurch, dass viel mehr Bereiche des Gehirns in die Verarbeitung involviert sind. Natürlich ist es das Rindengebiet, welches mit dem Hören betraut ist. Das habe ich Ihnen jetzt gerade gezeigt. Darüber hinaus sind beim Hören von Musik aber auch immer automatisch motorische Rindengebiete entlang hier dieser zentralen Fissur aktiv, auch in der linken und in der rechten Hemisphäre. Der größte Unterschied aber zur Sprache besteht darin, dass sie beim Hören von Musik automatisch auch immer stammesgeschichtlich ältere Areale aktiv finden, die vor allen Dingen in die Verarbeitung und Kontrolle und Bewertung von Gefühlen einbezogen sind. Also mit anderen Worten, Sprachverarbeitung, das geschieht relativ automatisch. Selbst wenn Sie emotional wichtige Inhalte über die Sprache transportieren, ist das von der emotionalen Kraft nicht stark genug, um jetzt wirklich diese stammesgeschichtlich alten Strukturen zu aktivieren. Ganz anders ist es mit Musik, automatisch.
Und was passiert denn genau in diesen stammesgeschichtlichen Strukturen? Also das ist jetzt einfach, wenn wir das Hirn vor uns liegen haben, geht das einfach sehr viel tiefer und da stellen wir vor, das strömt wie aus. Was lagert denn dort alles oder was kann dort alles angetüpft werden?
Die Richtung der Signalverarbeitung, die geht im Prinzip genau andersrum. Das heißt also, erst kommt die Musik in die Ohren rein und von den Ohren wandert sie dann durch diese tiefen Gebiete, den sogenannten Hirnstamm, und dann das sogenannte limbische System nach und nach in die Hörrinde, in die zentralen Regionen. Das heißt also, zuerst wird im Grunde genommen die Emotionalität der Musik erkannt und erlebt. Das ist der entscheidende Unterschied. Musik hören ist emotionales Erleben und das eigentlich auf allen Ebenen. Und erst dann wird im Grunde genommen die Melodie als solche analysiert.
Musik bewegt unser Hirn an extrem vielen verschiedenen Stellen. Die Forscher sehen das, wenn sie das Hirn der Menschen scannen, während sie Musik hören. Dann wird es in den scannten Hirn ganz farbig, weil die Musik eben ganz verschiedene Stellen im Hirn anregt. Zum Beispiel dort, wo unser Bewegungsapparat in Gang gesetzt wird. Das ist der Grund dafür, dass wir, wenn die Musik gezogen hat, Lust kriegen zu tanzen. Weil die Musik fährt uns direkt dort ein, wo unsere Emotionen verarbeitet werden.
Musik ist eben aufgrund dieser emotionalen Kraft ein ganz anderes Stimulans als beispielsweise die Sprache, eher vergleichbar mit Lachen, wenn Sie so mögen. Also da haben Sie eine Parallele. Wenn Sie die Gehirne von Menschen untersuchen, während sie Musik hören und während sie lachen, dann stellen Sie eben fest, dass diese motorischen Rindengebiete sehr stark aktiv sind. Das heißt also, wir haben hier sozusagen eine automatische Koaktivierung. Sie können gar nicht anders, als wenn Sie Lachen hören, anzufangen mitzulachen. Und ähnlich ist es mit der Musik. Schauen Sie sich kleine Kinder an, die vielleicht noch nicht so sozial kontrolliert sind wie wir. Die beginnen, wenn sie Musik hören, relativ schnell damit, sich automatisch zu bewegen. Das heißt also, Musik hat da einen ganz anderen Aufforderungscharakter. Das ist viel unmittelbarer und entzieht sich auch weitgehend der bewussten Kontrolle.
Drum macht die Musik so viel in uns, mit allen von uns.
Was man nach heutigem Wissen sagen kann, ist, dass Musik sehr unspezifisch wirkt. Das heißt, alle Menschen, auch unabhängig von ihrem kulturellen Hintergrund, reagieren ungefähr mit derselben Art und Weise auf die emotionale Kraft von Musik. Selbst wenn sie einem Kulturkreis angehören, der beispielsweise noch nie vorher Beethovens Ode an die Freude gehört hat. Da hat es Feldforschungen gegeben, das müssen Sie sich vorstellen, dass Kollegen aus Leipzig also mit einem mobilen EEG-Gerät tatsächlich in sehr unzugängliche Dschungelgebiete in Afrika gegangen sind und versucht haben, dort also die Ureinwohner zu untersuchen und zu schauen, wie diese denn auf westliche, klassische Musik, auf Popmusik reagieren. Natürlich haben die es nicht geschafft, jetzt einen ganzen mobilen Scanner in den Urwald zu transportieren. Aber nach alledem, was diese Daten sagen, ist das tatsächlich so. Musik wirkt auf die Menschen universell.
Die wichtigste Voraussetzung, als die Musik wirkt, unser Gefühlzentrum im Hirn auf Trab bringt, ist gemäss dem Hirnforscher Martin Meyer, sie muss einen erkennbaren Rhythmus haben. Man darf also nicht das Gefühl haben, die Musik geht auseinander. Wenn das passiert, entsteht Irritation. Und die Irritation lässt offenbar das emotionale Zentrum im Hirn kalt und führt dazu, dass sich der Verstand einschaltet. dann behandelt das Hirn das ungewöhnliche Musikstück mit Spruch. Dann schafft es in dem Teil vom Hirn, wo der Verstand hockt. Und dann ist es mit dem Gefühl vorbei. Dann wird eingeordnet, analysiert, dann überlegt es, an was es liegt, dass ich zwar Klänge höre, die mir aber nicht wie Musik vorkommen. Musik darf uns also nicht zu fest irritieren. Sonst löst sie keine Freude mehr aus. Freude ausgelöst wird in uns inne, wenn wir das, was wir hören können, mit etwas verbinden. Darum heigen wir die Musik am liebsten, die uns nicht ganz fremd ist, sagt der Hirnwissenschaftler.
Menschen, vor allen Dingen solche Musik, präferieren, die ihnen erstmal bekannt vorkommt, die sie an irgendeine andere Musik erinnert. Das gilt für Erwachsene und das gilt für Kinder. Sie können davon ausgehen, dass Musik, die also als besonders anregend empfunden wird, das kann im Fall von Kindern Lady Gaga sein und das kann bei Leuten mit einer musikalischen Ausbildung dann auch durchaus eine Bruckner-Symphonie sein, dass diese auf dieselbe Art und Weise wirkt, auch wenn man die Musik als solche nicht vergleichen kann. Da finden Sie im Grunde genommen in der Struktur von musikalischen Stücken einfach keine Parallelen. Nichtsdestotrotz wird in den Hirnen von den Kindern und in den Hirnen von den Erwachsenen jede Menge natürlich an zusätzlichen Neurotransmittern ausgelöst, Dopamin vor allen Dingen, was mit dem positiven Erleben in Zusammenhang hängt.
Musik löst Dopamin, sogenannte Glückshormone, aus. Vorausgesetzt, die Klänge schaffen es völlig, uns in ihre Band zu ziehen. Und langsam stellt sich die Frage, ob Musik auch süchtig machen kann. Schließlich springen oder laufen viele von uns mit dem iPod oder sonst einem Musikgerät auf den Ohren in der Gegend um. Sind wir am Ende musikabhängig? Abhängig von diesen Glückshormonen, die sie in uns innen ausschüttet?
Klar, natürlich, in einem weiteren Sinne kann man sagen, man kann nach allem Möglichen süchtig werden, selbstverständlich auch nach Musik. Man kann sich das so vorstellen, dass Menschen also Musik mit angenehmen Situationen in Verbindung bringen, die sie erlebt haben. Das heißt also, man wird nicht eigentlich nach der Musik süchtig, denn diese regen den Opiathaushalt nicht an. Ja, es ist ein anderes System des Verlangens. Man hat erlernt, Musik schön zu finden, weil sie einem positive Erfahrungen vermittelt haben. Also, wenn ich ein ganz bestimmtes Musikstück gerne hören möchte und damit eine angenehme Situation verbinde, meinetwegen ein Flirt in einem Club oder irgendwas in der Art, dann entwirft das Stirnhirn praktisch den Wunsch, den Plan, diese Situation wieder aufzusuchen oder aber zumindest dieselbe schöne Musik vielleicht sich aus dem Internet runterzuladen, um sich an diese positiv erlebten Momente zu erinnern.
Musik macht also indirekt süchtig, weil sie uns hilft, dass es uns gut geht, weil sie uns hilft, schöne Erinnerungen wachzurufen, Hochgefühl auszulösen und nach denen sind wir gewissermaßen süchtig. Wer ist schon gern traurig? Die Musik hilft also, Schönes abzurufen, in uns innen. Eine verträgliche Droge für einen Alltag, kann man sagen. Musik hilft. Punkt. Und so ist es eigentlich nicht weiter erstaunlich, dass Musik immer mehr auch gebraucht wird in der Medizin. Genau, ihr habt euch nicht verhört. Musik wird immer mehr eingesetzt zum Heilen.
Es gibt einige Untersuchungen, die da einen deutlich positiven Zusammenhang zeigen. Die also zeigen, dass Menschen mit chronischen Schmerzsymptomen, wenn sie in einem kontrollierten Kontext Musik hören, eindeutige Zeichen von Linderung zeigen. Das kann man zum einen messen mit Selbstauskünften zu Depressionsfragebögen. Das lässt sich aber auch damit tatsächlich messen, was die Dosierung von Antidepressiva oder Schmerzmitteln angeht. Der Konsum geht also bei solchen Patienten, die Musik hören, zurück. Inwiefern die Anwendung dann sehr spezifisch wirkt oder inwiefern es sich um ein eher unspezifisches Phänomen handelt, das lässt sich aufgrund dieser Daten nicht sagen. Also mit anderen Worten, lenkt es die Patienten einfach nur von dem Schmerz ab, Musik zu hören? Oder aber wirkt das Hören von Musik ganz spezifisch jetzt eben auch auf Neurotransmitter und Hormone und bewirkt dadurch eine Linderung des Schmerzempfindens? Über diese Dinge kann man noch nicht viel sagen. Es ist nur erstaunlich, dass sich jetzt Berichte aus unterschiedlichen Anwendungsgebieten häufen, dass die pure Anwendung von Musikpräsentation sehr massive Wirkung erzielt.
Es gibt aber schon medizinische Bereiche, wo die Forschung schon viel weiter ist, wo man schon ganz genau weiss, warum die Musik so gut wirkt. Und zwar beim Bekämpfen vom Tinnitus, dem Sausen im Ohr, dem Geräusch, das einem fast verrückt macht, das Hunderttausende von Menschen in ihrem Kopf haben. Der Martin Meyer beschreibt, wie der Tinnitus-Patienten mit Musik geholfen wird.
Tinnitus-Patienten, die also ein chronisches Ohrgeräusch haben, werden gebeten, ins Labor zu kommen und ihre Lieblingsmusik auf CD mitzubringen. Dort wird die Musik dann digitalisiert. Gleichzeitig wird versucht, die Höhe des Tinnitus-Tons zu bestimmen. Sobald man also weiß, welcher Frequenz jetzt ein Patient sein Ohrgeräusch hört, schneidet man um diesen Ton aus der Lieblingsmusik eine Oktave raus, schickt die Leute mit dieser manipulierten Musik nach Hause und sagt ihnen so, jetzt hört einfach eure Lieblingsmusik, so wie wir sie verfremdet haben. Was passiert an die Stelle, an der sich die herausgeschnittenen Frequenzen befinden, tritt der Tinnitus-Ton, das heißt also das Ohrgeräusch wird Teil der Lieblingsmusik, geht darin auf, ja, und die Patienten lernen also irgendwann diesen Ton nicht mehr aversiv, nicht mehr negativ zu bewerten, sondern ihm besten Falle gleichgültig gegenüberzustehen, ihn also im Prinzip in eine positive Erfahrung einzubinden. Dieser Ansatz, so simpel, scheint aber tatsächlich unglaublich effektiv zu sein.
Die Kraft von der Musik geht also so weit, dass sie kein Geräusch, das einem zermürbt, zu etwas Positivem umwandeln. Musik aktiviert den Teil vom Hirn, der aktiv ist bei der positiven Bewertung von Gefühlen. Darum kann uns Musik glücklich machen, kann positive Gefühle wieder aufholen, also Glückshormone auslösen und Schmerzen nehmen. Musik hat Kraft und wirkt. Und wir wären schlau, täten wir die Kraft der Musik mehr nützen. Für die Kinder. Das fordert die Frau, die wir als nächstes treffen. Nach dem Dr. Jam und Accentuate the Positive.
Yeah, gather around me. Everybody, gather around me while I testify. I feel a summer coming on me, and the topic will be seen. That's what I'm against. If you wanna hear my story, then just chill out, don't be uptight. While I review the attitude of doing right, you got to accentuate the positive, eliminate the negative. Latch on to the affirmative, don't mess with Mr. in between. You got to spread your up to the maximum. Bring gloom down to that minimum. Have faith or pandemonium, liable to walk up on the scene. To illustrate my last remark, talking Mike and Jonah in a well, Noah in a all. What did they do when everything looked so dark? We better accent your way to positive. It'll eliminate that negative. Back down to the affirmative. Don't mess with Mr. In Between. No, don't mess with Mr. In Between. Everything looks so dark.
here. Don't mess with Mr. In Between. No, don't mess with Mr. In Between. No, don't you mess with Mr. In Between. Don't you mess with Mr. In Between. Don't you mess with Mr. In Between.
Input.
Musik wirkt. Auf jeden von uns löst Emotionen aus, umgeht unseren Verstand. Ihr hört Input, die Sendung mit dem anderen Ohr für was um uns herum ist. Wir ergründen die Kraft der Musik. Wie muss sie gebaut sein, dass sie Kraft entfaltet, das haben wir schon angeschaut. Auch, wie sie im Hirn in wirkt. Im letzten Teil dieser Sendung reden wir mit einer Frau, die sagt, dass wir uns viel verschenken, wenn wir unsere Kinder nicht musikalisch fördern. Frühe musikalisch fördern. Wir treffen die Musikpsychologin Stefanie Stadler. Sie selber hat zwei bald erwachsene Kinder, spielt mehrere Instrumente und kennt sich genau aus, wenn es um die Kraft der Musik geht. Besonders wenn es um die Kraft der Musik geht bei den ganz jungen Menschen, den Kindern. Denn die Kinder singen, bevor sie reden. Und zwar einfach so, ganz von sich aus.
Was wir jetzt hören werden, ist ein kleines Kind von 14 Monaten, also 1 Jahr und 2 Monaten, kann schon laufen, aber in diesem Alter kann es einfach noch nicht schwätzen. Wir hören an diesem Beispiel, wie das Kind mit der Betreuerin auf dem Sofa sitzt und das Bilderbuch anschaut und dann sagt die Betreuerin «da». Und dann sagt das Kind «da» und dann geht es über zum Singen und fährt sich an zu bewegen. Und sobald sich da fährt zu bewegen, hört man, dass es wirklich dann singen wird. Also es ist so der Übergang von einer Sprechsituation zum Singen, wo klar ist, das Kind macht es von sich aus ganz spontan. Und man hört auch, es fällt ihm leichter, jetzt bei dem Bilderbuch zu singen als zu reden, weil es einfach die Wörter noch nicht hat und die Wörter noch nicht bilden kann, weil die viel schwieriger sind. Also wir hören das jetzt.
Da. Da.
Das macht es jetzt ganz für sich aus. Die Betreuerin, die sehen wir jetzt hier nicht, die hat nicht noch nebendran ein bisschen so dirigentenmässig noch ein bisschen das da verlängert oder so.
Nein, die Situation war einfach ein Bilderbuch anschauen mit Reden über Gegenstände, die drin vorkommen, haben darum das zeigen, da ist etwas, schauen wir das mal an. Was ist das? Das ist eine ganz spontane Handlung von einem kleinen Kind und die kommen sehr häufig vor. Man beachtet sie einfach ganz wenig oder selten. Wir hören manchmal gar nicht, was die alles schon machen.
Was ist Ihre Erkenntnis jetzt aus dem, aus dieser Arbeit, dass Sie da die Lupe drauf gehabt haben?
Also wir sehen an vielen solchen Beispielen, dass es dem Kind sehr viel leichter fällt, Tonhöhe, also Melodien zu machen, als Silben zu artikulieren und Silben so zu artikulieren, dass es Wörter gibt. Das kommt erst später. Und unsere Frage ist natürlich, tut Singen helfen, die Wörter zu bilden und tut Singen helfen, die Sprache voranzubringen? Und ich glaube das schon.
Warum das oder wie das?
Also es ist ja so, dass beim Liedersingen, dass bei jedem Lied ein Betonungsmuster ist, also ein Metrum. Betont, unbetont, betont, unbetont. Und an die Muster werden die Silben angehängt. Und die Silben könnten auch so wie die Sprache betont und unbetont sein. Und da lernt das Kind einfach die Betonungsmuster, die es auch lernt, Silben damit zu verbinden und das auch wieder zu wiederholen und Spass daran zu haben und zu variieren. Und so tut die Musik mit der Sprache zusammen mischen. Und das ist beim Liedersingen so. Und das ist sehr lustvoll und kann helfen, die Sprache weiterentwickeln.
Also Sie sind davon überzeugt, dass wenn man mehr singen würde mit kleineren Kindern, dass sie einfacher es hätten, einen Spruch zu lernen?
Ja, sicher, weil sie haben einen leichteren Zugang zum Betonungsmuster, also zum Sprachrhythmus und auch zur Tonhöhe. Weil sie hören und sie üben und sie hören einander zu und sie imitieren und sie korrigieren sich selber und sind einfach offen für die Welt von Tönen und Klängen und Laut, wo bei der Sprache natürlich zentral ist und bei jeder Fremdsprache auch zentral ist.
Das Ohr schulen, das ist es, was vor allem passiert, wenn man singt. Und weil sich das Gehör in den ersten 5 Lebensjahren entwickelt, ist es eben sinnvoll, dass das Ohr möglichst früh geschult wird. Und die Kinder mit geschulten Ohren haben es eindeutig einfacher. In der Schule ist Elisabeth Stadler überzeugt.
Die Hörentwicklung ist eben wichtig für die Sprache, für die Sprachanbahnung, für den Spracherwerb. Und wenn da Musik nur dabei ist, dann haben die Kinder Vorteile, die einfach einen breiten Horizont von Höreindrücken und von Aufmerksamkeit auf das, was sie hören, überkommen oder dabei unterstützt werden. In der frühen Phase des Lebens kann ein Kind eine Sprache lernen ohne Akzent. Weil es einfach so gut gehört und das kann umsetzen. Und später wissen wir, dass es viel schwieriger ist, Sprachakzentsreihe zu reden. Das ist so ein typisches Beispiel für das grosse Potenzial, das in den frühen Lebensjahren vorhanden ist. Und zum Beispiel ein Schauspieler wird vielleicht gerade die Fähigkeit behalten haben können, akzentfrei auf der Bühne etwas reden und mit aller Feinheit eine Liebeserklärung machen. Das sind genau so Nuancen, die jemand beibehalten kann, wenn die früh gefördert werden.
Was wir hören, beeinflusst unsere Sicht auf die Welt. Je besser wir hören, desto einfacher fällt es uns, sich in ihr zurechtzufinden. In den verschiedenen Sprachen nicht verloren zu gehen. Und weil sich das Gehör in den ersten Jahren ausbildet und Babys schon von sich aus singen, ist es logisch, dass das Gehör über die Kraft vom Singen geschult wird, ist Verhaltenspsychologin Elisabeth Stadler überzeugt. Wäre es sinnvoll, würden Eltern mit ihren Kindern singen statt reden? Die lebendige Frau schmunzelt.
Nein, nicht statt, aber auch. Und es darf auf keinen Fall ein Zwang sein, sonst merkt das Kind, dass die Eltern irgendetwas wollen, mit dem muss ich mitmachen. Das muss etwas Spielerisches sein, etwas entspannt, etwas, was Freude macht. Und sonst stimmt es nicht ganz. Weil die Kinder merken sehr stark, wenn die Eltern sich verstellen oder etwas machen, um irgendwo herzukommen. Das finde ich nicht so gut, das finde ich übertrieben.
Man hört es. Es ist nicht ein Leistungsgedanke, den die Musikpsychologin antreibt in ihrem Engagement für eine freie musikalische Förderung der Kinder. Sie sieht einfach die Kraft der Musik. Mit Musik kann man Kinder beruhigen oder aufheitern, weil die Musik den Teil vom Hirn erreicht, der positive Erfahrungen lagert. Das haben wir vorher gehört. Und die Musik ist mit dem Singen quasi in uns innen angelegt.
Was wir so merken in den Kindertagesstätten, wo wir mehr Musik machen und die Erzieherinnen anleiten, sie haben durch mehr Musik die Chance, Kinder anders kennenzulernen und sie besser zu integrieren. Weil Kinder sind von sich aus motiviert, Musik zu machen und teilzunehmen. Und dann können sie so Kinder integrieren, die eine andere Sprache haben. Weil man kann Musik machen ohne Sprache. Man kann sprachliche Elemente dazufügen, aber die Sprache nicht im Zentrum. Und man kann etwas zusammen machen und das sind alle Kinder zu motivieren. Das ist eine ganz grosse Chance, um Kinder zu integrieren, die eine andere Sprache haben und einen anderen kulturellen Hintergrund.
Sie haben gesagt, dass dann die Erzieherin das Kind wie anders wahrnimmt und es darum besser integrieren kann. Das heisst aber auch, dass das Kind sich selber anders wahrnimmt im Moment, dass es dann Musik macht.
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ein Kind zum Beispiel mit einem ganz anderen kulturellen Hintergrund. Das hat entdeckt, dass es ganz gut trommeln kann. Und er hat gemerkt, was er kann. Das hat er vorher gar nicht gewusst. Und die anderen haben ihn dann auch anders wahrgenommen, weil es rauskommt. Weil vorkommt, dass er etwas kann, was die anderen nicht so gut können oder wo man ihn brauchen kann.
Musik machen hat also auch eine soziale Wirkung. Sie verbindet verschiedene Menschen, besonders dort, wo Wörter fehlen. Musik ist ein universeller Spruch. Zusammen Musik machen kann sinnstiftend, identitätsstiftend sein und Selbstwert geben. Im Gegensatz zu früher noch machen wir heute aber viel weniger selber Musik. Das hat viele Gründe, vor allem technische. Man kann Musik überall hören und muss sie nicht mehr wie vor 100 Jahren selber produzieren. In der Schule gibt es zwar die Musikstunde und zum Teil auch Musikklassen, aber es gäbe noch viel Potenzial für mehr musikalische Förderung, ist die Musikpsychologin Elisabeth Stadler überzeugt. Besonders eben bei den kleinen Kindern, die noch nicht in die Schule gehen. Weil sich das Gehör eben in den ersten Lebensjahren bildet, setzt sie sich für musikalische Frühförderung ein. Weil Musik machen macht eben mehr als nur Freude. Fördert Sozial- und Spruchkompetenz spielerisch, weil schon die ganz kleinen Kinder Musik machen, wie wir vorher gerade gehört haben, singen. Musik machen verändert das Hirn. Nicht nur das von den kleinen Kindern, sondern auch das von den Erwachsenen. Wenn man viel Musik macht, baut sich das Hirn um. Nein, ihr habt euch nicht verhört. Das ist so. Zumindest sagt der Hirnforscher Martin Meyer von der ETH Zürich.
Anders als andere Experten, wie zum Beispiel Sportler, verändert sich das Gehirn von Musikern im Laufe ihres Lebens viel massiver. Das liegt daran, dass Musik eine sehr ganzheitliche Angelegenheit ist. Wenn ein Musiker sein Instrument spielt und musiziert, dann ist der auditorische Bereich aktiv, dann ist der motorische Bereich aktiv, dann ist unter Umständen sogar der visuelle Bereich aktiv, wenn er Noten abliest, aber eben auch das Stirnhirn, das im Grunde genommen diese ganzen Tätigkeiten orchestriert und koordiniert. Musikergehirne zeichnen sich also vor allen anderen Gehirnen durch eine sehr ganzheitliche, andere Architektur aus. Da gibt es eine Fülle von Studien, die nachgewiesen haben, dass sowohl die Struktur der grauen Substanz, sprich der Nervenzellen in all diesen Regionen, sich verändert hat, die gezeigt haben, dass die Struktur der weißen Substanz, das sind die Verbindungen zwischen den verschiedenen Regionen von Nervenzellen, sich verändert hat.
In der Hirni der Musiker sind die grauen Zellen besser miteinander verbunden. Die linke und rechte Hirnhälfte ist mehr miteinander in Verbindung, weil das aktive Musikmachen zusammen mit anderen viel von uns fordert, auf allen Ebenen uns herausfordert, schauen auf die anderen, hören, bloßen, singen oder die Finger bewegen. Singen unter der Dusche lenkt also nicht für den Effekt, dass die Nervenzellen besser miteinander verbunden sind. Damit das passiert, muss man immer weiter musizieren. Hört man auf, dann bauen sich all die verschiedenen Verbindungen im Hirn wieder ab. Aber das Musikgeben, selber Musik machen, das zahle sich aus. Und der Hirnforscher Martin Meyer verweist auf eine Langzeitstudie aus Amerika, die zeigt, Musik machen hält das Hirn frischer.
Und damit meint man also nicht nur, dass das Hörsystem oder das motorische System bei den älteren Leuten besser intakt ist. Ja, es gibt also auch Hinweise darauf, dass das Stirnhirn davon profitiert, schlicht und ergriffen, dass der Abbau der grauen Substanz, also der Nervenzellen, dadurch verlangsamt wird, dass man musiziert. Das hat man bei Orchestermusikern nachgemessen und festgestellt. Auch bei dieser Gruppe von untersuchten Personen ist die Wahrscheinlichkeit, an einer Demenz zu erkranken, wesentlich geringer gewesen.
Aber es ist ganz wichtig, dass man selber Musik macht, also nicht, dass man konsumiert. Weil wenn man konsumiert, dann passiert sehr viel weniger.
Ja, das ist ganz klar. Da können Sie auch gleich auf der Couch sitzen bleiben und Fernsehen gucken für den Rest Ihres Lebens. Also unabdingbar ist die Eigenstimulation, die Sie sozusagen durch das Musizieren, durch das Bewegen der Hände, durch das Bewegen der Gesichtsmuskulatur, durch das Hören und ständige Korrigieren haben, plus eben die Freude, die ausgelöst wird durch das Spielen eines Instrumentes, zum Beispiel eben auch in einer Gruppe, in einer Kapelle, in einem Orchester und so weiter und so weiter. Natürlich kann man jetzt sehr schwer im Grunde genommen solche Effekte trennen von Effekten, die überhaupt soziale Stimulation im Alter mit sich bringt. Natürlich sind Menschen, die sozial aktiver sind, besser dargestellt. Und wenn sie in einer Kapelle spielen oder in einem Chor singen, dann haben sie viele soziale Kontakte. Das jetzt sozusagen von der Musik, der spezifischen Wirkung von Musik zu trennen, ist schwierig. Aber wenn wir uns anschauen, was wirklich das Musizieren im Gehirn anstellt, das aktive Spielen eines Instruments, dann haben wir schon deutliche Handhabe dafür zu sagen, da finden spezifische Veränderungen statt. Die Architektur, die Struktur des Gehirns von Leuten, die sich viel mit Musik beschäftigt haben, sieht anders aus. Das lässt sich messen, das lässt sich zeigen. Und dadurch lassen sich auch dann bestimmte verlangsamte Alterungsprozesse erklären.
Musik hat Kraft. Musik machen hat noch viel, viel mehr Kraft. Und die Kraft wird in der nächsten Zeit noch genauer erforscht werden. Auch bei uns in der Schweiz. Denn die Kraft gibt es für verhältnismäßig wenig bis gar kein Geld. Die Musik ist in uns inne. Und immer mehr von uns werden immer älter und werden immer frischer älter werden.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.